SWR aktuell, global.
Herzlich willkommen zur Umweltsendung Global in SWR aktuell mit Elke Klingenschmidt. Was erwartet Sie in der kommenden halben Stunde? Trendsetter-Messen nur noch digital, Biofach und Fashion Week dieses Jahr besonders nachhaltig, pandemiebedingt nicht ganz freiwillig. Ganz bewusst nachhaltig ist eine Internetplattform für regional erzeugtes Fleisch. Wir stellen das Start-up im Gespräch mit Hauke Grages vor, einem der Gründer von My Local Meat. Er erzählt,
dass man sich vielleicht auch naiv vorstellt, wir machen jetzt mal einen Online-Shop. Und mit dem Metzger im Bunde, der die Qualität da reingebracht hat, war die Idee relativ schnell geboren. Was uns überrascht hat, war, wie schwer es ist, im Internet bekannt zu werden.
Außerdem weniger Stickoxide in Deutschlands Städten. Und daran ist nicht etwa die Pandemie schuld. In der letzten Ausgabe unseres Umweltmagazins Global berichteten wir über Insektizide, die in diesem Frühjahr trotz europaweiten Verbots im Zuckerrübenanbau eingesetzt werden dürfen. Und zwar per Notfallgenehmigung durch das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit BVL. Der Imkerverband Rheinland-Pfalz will diese Notfallzulassung für Thiamethoxam, ein umweltschädliches Neonicotinoid, jedenfalls nicht hinnehmen und legt jetzt bei der EU-Kommission Beschwerde ein. Werner Eckert fasst zusammen.
Die Imker sagen, der Wirkstoff Thiamethoxam sei bienenschädlich. Er wurde mit anderen Neonicotinoiden deshalb auch von der EU im Freiland verboten. Der Deutsche Bauernverband argumentiert, dass es aber kein anderes Verfahren gebe, um keimende Zuckerrübenpflänzchen vor Blattläusen zu schützen. Der Imkerverband will seine Beschwerde auch nicht mit der Gefährlichkeit des Stoffes für Bienen begründen. Er sagt, die Notfallzulassung sei eine unerlaubte staatliche Beihilfe für die Zuckerwirtschaft. Die EU-Kommission hat nun ein Jahr Zeit, um die Beschwerde zu prüfen und zu entscheiden, ob sie deshalb ein Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland einleitet. Auch ein Dutzend anderer Mitgliedstaaten, darunter Frankreich, erlauben ihren Bauern den Einsatz des Stoffes per Notfallzulassung.
Noch nie gaben die Deutschen so viel Geld für Bio-Lebensmittel aus wie im vergangenen Jahr. Knapp 15 Milliarden Euro, das ist ein Plus von 22%. Besonders beliebt waren Biofleisch und Eier, Obst, Gemüse und Mehl. Lieferanten von Bio-Gemüsekisten kommen seit Beginn der Corona-Krise kaum noch hinterher. Die Weltleitmesse der ökologischen Lebensmittelbranche, die Biofach, startete diese Woche mit einem Novum. Als dreitägige Online-Messe über 1400 Aussteller aus 82 Ländern haben sich angemeldet. Aus Nürnberg, Eleonore Birkenstock.
Die Biofach und die Naturkosmetikmesse Vivaness zeichnet das sinnliche Erlebnis aus. Cremetests oder Kostproben vom Bier mit schwarzem Knoblauch sind nur möglich, wenn sich die Fachbesucherinnen und Besucher im Vorfeld Proben haben zuschicken lassen. Auch Petra Wolf von der Geschäftsführung der Nürnberg Messe fehlt das Erleben, das Schmecken und das Probieren.
Von daher ist unsere E-Special, unsere digitale Version wirklich eine Überbrückung. Wir sehen das wirklich als Alternative und gehen auch fest davon aus, dass wir im nächsten Jahr wieder alle hier bei uns physisch begrüßen dürfen.
Produktvorstellungen per Videocalls und Online-Vorträgen. Bei der Biofach im Online-Format werden 500 Neuheiten präsentiert. Viele Trends der vergangenen Jahre setzen sich auch dieses Jahr weiter fort.
Das eine ist das Thema Fleischersatzprodukte und das andere Thema, das wir auch schon länger natürlich haben, ist Zero Waste. Also es wird sehr darauf geachtet, wie sind die Lebensmittel verpackt oder auch in der Naturkosmetik ein ganz klarer Trend weg von den flüssigen Seifen, von den flüssigen Haarwaschmitteln hin zu den festen Stücken Seifen. Das kommt alles wieder und das beschäftigt die Branche sehr.
Feste Seife, um Geschirr zu spülen, gehört dazu. Auch eine Neuheit, Tortilla-Wraps, die aus roter Beete-Trester gemacht werden, also aus den Resten, die bei der Saftproduktion entstehen, erklärt Matthias Rother vom bayerischen Startup Beetgold.
Der Trester enthält immer noch jede Menge Gemüsesaft und darüber hinaus aber auch die ganzen Ballaststoffe. In ganz vielen Produkten ist irgendwie immer ein bisschen Gemüse drin, vielleicht mal 5%, mal 10%, vielleicht auch mal 20%. Und wir sind wirklich zu über 80% aus Gemüse.
Auch Produkteigenschaften wie vegan, gluten- sowie laktosefrei oder regionaler Bezug gewinnen gewinnen an Bedeutung. Dabei hat die Corona-Pandemie der Biobranche einen Schub gegeben. Im vergangenen Jahr gaben die Deutschen fast 15 Milliarden Euro für Bio-Lebensmittel und Getränke aus, ein Plus von 22%. Die Menschen hätten mehr selbst gekocht und bewusster eingekauft, so der Vorsitzende des Bunds Ökologische Landwirtschaft, Felix Prinz zu Löwenstein.
Die Menschen wollen wissen, wo kommt ihre Nahrung her, wie wird sie produziert, was macht diese Produktion mit meinen und unsere Kinder Lebensumständen.
Aber wie in den Jahren zuvor wächst die Nachfrage hierzulande stärker als das Angebot. Die Nachfrage nach Bioprodukten ist im vergangenen Jahr um über 20% gewachsen, die Fläche für den Ökolandbau nur um 5,3%. Für den Verbandsvorsitzenden zu Löwenstein tun Politik und Verwaltung noch zu wenig.
Wir müssen in der Politik, und das wird die Aufgabe sein, das jetzt zu diskutieren im Wahlkampf und bei der Koalitionsbildung, bei den Programmen für die nächsten 4 Jahre, wir müssen alle Politikinstrumente auf dasselbe ausrichten. Das kann zum Beispiel dadurch geschehen, dass man sagt, die öffentliche Verpflegung, die muss eben auch massiv auf Bio umgestellt werden. Da ist ja eine enorme Nachfragemacht, die da ausgeübt werden kann. Also da ist noch viel Luft nach oben.
Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner, CDU, die virtuelle Biofach eröffnete, ging auf politische Forderungen nicht ein. Nur so viel. Konflikte zwischen konventioneller und ökologischer Landwirtschaft seien nicht nötig.
Was heißt eigentlich Bio? Kritik an diesem Begriff kam zum Auftakt der Biofach vom Hamburger Umweltinstitut. Der Begriff sei über 100 Jahre alt und müsse dringend reformiert werden. Die Anforderungen, die heute an ein Bio-Siegel gestellt werden, reichten nicht aus, um die Artenvielfalt zu schützen und die Böden zu erhalten. Eines steht fest: Wer ganz bewusst Fleisch von Weidetieren kauft und isst, der tut etwas für den Naturschutz. Ein Metzger und 3 Menschen, die mit dem Fleischer-Business rein gar nichts zu tun haben, gründeten zusammen ein Start-up. My Local Meat heißt es. Mit einem der Gründer, Hauke Krages aus dem Odenwald, habe ich vor dieser Sendung über die Geschäftsidee gesprochen.
Global, das Gespräch.
Die erste Idee ist beim Grillen entstanden und vielleicht auch bei einem Bier. Wir haben einen Grillkurs gemacht, wo es darum ging, einfach zu zeigen, was gibt es denn überhaupt für Stücke und wo kriegt man vielleicht Fleisch her. Und dabei haben wir festgestellt, dass es wahnsinnig gutes lokales Fleisch im Odenwald gibt, was man hervorragend grillen kann, was eben bei den lokalen Metzgern auch wirklich noch geschlachtet wird. Und daher kam dieses Local Meat, dass das eben eine Erzeugung vor Ort ist, wo die Tiere aus der Gegend kommen und auch von den Metzgern selbst noch geschlachtet werden.
Sie haben auch getestet das Fleisch aus den Supermärkten und haben das verglichen mit dem selbstgeschlachteten Fleisch von den Metzgern aus der Region. Und das hat Sie ja bestärkt in Ihrer Idee.
Das Fleisch von den Metzgern ist einfach von der Farbe, vom Geschmack viel voller und viel runder. Und das liegt ein Stück weit auch daran, dass es einfach von den Metzgern in Ruhe hergestellt wird und veredelt wird. Und das merkt man.
Wann haben Sie dann gedacht, wir gründen jetzt ein Start-up, wir gründen einen Fleischversand aus dem Internet? Da muss man ja einen gewissen Unternehmergeist haben. Wie ging das dann los bei Ihnen?
Bis es dann mal soweit war, dass wir wirklich gesagt haben, wir probieren das mal. Das war dann Ende 2017. Gegründet haben wir Anfang 2018, also genau vor 3 Jahren, im Februar.
Sie haben jetzt 4 Metzger, mit denen Sie zusammenarbeiten. Einer ist der Steffen Uhrig aus Bad König im Odenwald. Und die anderen Metzger, wie sind Sie an die gekommen?
Weitgehend über Empfehlung, wo wir auch mit Freunden, die eben auch grillen, sagen, hier, wir haben einen, der schlachtet eben auch selber. Das ist Grundvoraussetzung bei uns. Die Tiere kommen aus der unmittelbaren Umgebung. Und so wurden die uns empfohlen.
Ein Kriterium ist, sie beziehen ihr Fleisch von Metzgern, die selber schlachten. Und das zweite wichtige Kriterium ist ja, es sind Weidetiere. Das sind Rinder, die sozusagen ihr ganzes Leben lang nur Gras fressen. Und wie ging es dann los mit dem Businessplan? Wie sind Sie auf die Vermarktungswege dann gekommen?
Dadurch, dass einer der Gründer eben aus dem Bereich IT kommt, war das so ein bisschen naheliegend, dass man sich vielleicht auch naiv vorstellt, wir machen jetzt mal einen Online-Shop, und mit dem Metzger im Bunde, der die Qualität da reingebracht hat, war die Idee relativ schnell geboren. Was uns überrascht hat, war, wie schwer es ist, im Internet bekannt zu werden.
Sie haben wenig Resonanz zuerst gehabt.
Am Anfang ganz wenig. Das war dann ein bisschen über Mund-zu-Mund-Propaganda. Es gab mal einen Zeitungsartikel, wo dann auch Kunden kamen, die uns auch treu geblieben sind. Das muss man klar sagen. Wir haben ganz viele, die immer wieder bestellen. Aber es hat wirklich gedauert, bis mal so ein gewisses Momentum sich entwickelt hat, und das hat dazu geführt, dass wir eben letztes Jahr 3 neue Metzger mit an Bord genommen haben um der Nachfrage dann auch gerecht zu werden. Und sicherlich hat Corona da auch geholfen, muss man klar sagen.
Was haben Sie denn für ein Verpackungsmaterial ausgesucht? Sie setzen ja sehr auf Nachhaltigkeit, also regionale Erzeugung, Weidetiere, also ohne industrielles Futter, sage ich jetzt mal. Da will man ja auch mit der Verpackung und mit dem Versand auf Nachhaltigkeit setzen. Was haben Sie sich da überlegt?
Da haben wir mal überhaupt erstmal geguckt, was geht. Das Naheliegendste ist sicherlich Styropor und Styroporbox und das war nun nicht so nachhaltig. Wir haben eine Strohisolierung, die ist wiederverwendbar. Man kann die seinen Hasen geben, man kann sie an die Erdbeeren tun, also wirklich eine reine Strohverpackung und Pappkartons. Die Pakete werden per Express verschickt, damit die innerhalb kürzester Zeit, 24 Stunden, dann gekühlt beim Kunden sind und es wird eben auch frisches Fleisch verschickt und nicht tiefgekühlt.
SWR aktuell global, das Umweltmagazin im Gespräch mit Hauke Krages. Er hat ein Start-up gegründet mit Gleichgesinnten, My Local Meat. Da wird Fleisch aus regionaler Erzeugung im Internet angeboten und verkauft. Local Meat würde ja implizieren, das Fleisch kommt immer aus der Umgebung. Sie versenden aber bundesweit und Sie haben neuerdings auch einen Metzger aus Schleswig-Holstein dabei. Wie verträgt sich das mit diesem Gedanke der Regionalität?
Zunächst mal ist die Erzeugung local. Also wir haben Metzger, die selber schlachten und die Tiere kommen aus der mehr oder weniger unmittelbaren Umgebung, maximal 40 Kilometer. Der jetzt aus Schleswig-Holstein, der ist tatsächlich im Nachbardorf, die Rinder werden 4 Kilometer weit gefahren. Und das Ziel ist, dass wirklich die Kunden auch von dort so nah wie möglich bedient werden.
Bio haben Sie ja nicht im Angebot, sondern eben diese regionale Erzeugung. Aber Sie legen großen Wert darauf, dass die Tiere angenehm gehalten werden. Bei den Rindern haben wir schon gesagt, die stehen auf der Weide. Wie sieht es denn aus mit dem Schweinefleisch, was Sie auch im Sortiment haben?
Das Schweinefleisch kommt aus relativ kleinen lokalen Zuchten. Wobei, muss man ehrlich sagen, die haben auch bis zu 1000 Tiere. Die stehen häufig auf Stroh. Wir haben jetzt seit ganz kurzem wirklich auch Freilandschweine. Und die sind auch klar auf der Seite gekennzeichnet. Da gibt es dann Pakete vom Freilandschwein.
Was haben Sie denn jetzt für Geschäftsziele? Sie sind jetzt bei 100 Paketen im Monat angekommen. Die Pakete, was kosten die so im Schnitt? Gibt es da verschiedene Paketgrößen?
Es gibt ganz unterschiedliche Pakete. Es gibt welche, die sind eher aufs Grillen bezogen, mit wirklich Premium-Stücken vom T-Bone und Porterhouse. Es gibt aber auch Vorratspakete mit Gulasch, Rouladen, Hackfleisch, was auch frisch verschickt wird. Die liegen zwischen 50 und 100, 120 Euro und gewichtsmäßig zwischen 2,5 und 6 Kilo sind die Pakete. Aber man kann natürlich auch individuell sich das zusammenstellen und einzelne Produkte auswählen, die die Metzger dann direkt auch zur Verfügung haben und verschicken.
Was springt denn für die Metzger eigentlich dabei raus? Ich meine, Sie sind die Geschäftsleute und die Produzenten. Wie verdienen die da bei dem Konzept My Local Meat?
Den Metzgern bieten wir vor allem einen weiteren Vertriebsweg. Also sie haben eine Möglichkeit, ihre Produkte überregional tatsächlich auch ein bisschen zu vertreiben. Wenn man jetzt, der Odenwald ist schön und wenn jemand aus Darmstadt, aus Frankfurt, hier aus Rheinhessen zum Beispiel ein Paket bestellen möchte und einen Bezug dazu hat, dann kann er das eben bei uns tun.
Rheinhessen ist ein gutes Stichwort. So, hier sitzt sozusagen ein Manager auch in Essenheim in Rheinhessen und hier gibt es ja überhaupt kein Local Meat.
Zumindest gibt es sehr viele Metzger, die eben nicht mehr selber schlachten und auch vielleicht nicht mehr so ganz genau wissen, wo ihre Rinder herkommen. Und diese Brücke wollen wir schlagen, dass wir wirklich den Kunden dahin bringen, dass er die Möglichkeit hat, lokal erzeugte Produkte zu bekommen.
Regional erzeugtes Fleisch im Internet bestellen auf der Plattform My Local Meat. Wir sprachen darüber mit Hauke Krages, einem der Mitbegründer dieser Plattform. Die Luft in den Städten wird besser. Die Belastung mit Stickstoffdioxid in Deutschland geht weiter zurück. Mit der Corona-Pandemie hat das aber eher wenig zu tun. 2020 wurde der Jahresmittelgrenzwert für Stickstoffdioxid von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft nur selten überschritten, nämlich nur noch an rund 4% der Messstationen. Sabine Henkel berichtet.
Bundesumweltministerin Schulze kann Corona etwas Positives abgewinnen, gute Erfahrungen.
Und eine dieser Erfahrung ist, wie es sich anfühlt, wenn die Atemluft sauber ist und der Verkehr so leise, dass man auch in den Städten die Vögel singen hört.
Das war im März und April, im ersten Lockdown. Die Mobilität ging massiv zurück. Weniger Autos, weniger Lkw, bessere Luft. Aber es war nur eine Momentaufnahme. Dass die Luft im gesamten Jahr besser geworden ist, damit haben Corona und der Lockdown nur sehr wenig zu tun. Weniger Feinstaub, geringere Stickoxidwerte, das hatte andere Gründe und dafür lobt sich die SPD-Ministerin in aller Bescheidenheit selbst.
Also im Ergebnis belegen die heutigen Zahlen den Erfolg der langfristigen Umweltpolitik. Gerade die Einführung strenger emissionsbegrenzender Regelungen für Fahrzeuge. Das ist nicht nur ein kurzfristiger Corona-Effekt, der die NO2-Belastung verringert hatte, sondern eben die Vorgaben der Politik und die gezielte Förderung.
NO2, also Stickstoffdioxid, wird vor allem von Dieselautos in die Luft geblasen. Es sind hauptsächlich Städte, in denen diese Werte hoch sind. München an erster Stelle und Hamburg, beide liegen über dem Grenzwert. Dass es aber insgesamt runterging, lag vor allem an schadstoffärmeren Dieselmotoren und Software-Updates. In geringerem Umfang auch an lokalen Maßnahmen wie Tempolimits oder dem Einsatz von Elektrobussen. So weit, so gut. Allerdings hätte Deutschland die Grenzwerte bei den Stickoxiden schon im Jahr 2010 einhalten müssen. Erst 10 Jahre und ein EU-Vertragsverletzungsverfahren später wird das erreicht. Damit zum Feinstaub. Da spielt das, was aus dem Auspuff kommt, keine so große Rolle. Abrieb ist hier wichtig, etwa beim Bremsen. Und die Landwirtschaft. Beim Düngen wird schädliches Ammoniak freigesetzt. Holzverfeuerung spielt ebenfalls eine Rolle, Kaminöfen also. Dass die Feinstaubwerte im letzten Jahr runtergingen, lag vor allem am Wetter. Der Winter war warm, es wurde weniger geheizt, Feinstaub zog besser ab. Das dürfte in diesem Jahr anders aussehen. Festzuhalten bleibt auch, dass die Grenzwerte beim Feinstaub eher lax sind. Die Weltgesundheitsorganisation wird Mitte des Jahres strengere Werte vorschlagen. Und die Umweltministerin denkt über neue Verkehrskonzepte nach.
Wir müssen den Verkehr insgesamt intelligenter und nachhaltiger gestalten. Und die Erinnerung ans Frühjahr letzten Jahres hilft uns dann vielleicht dabei zu erahnen, wie gut das für die Lebensqualität sein kann, wenn die Luftqualität besser wird.
Die New Yorker Fashion Week geht zu Ende. Durch die Corona-Pandemie hat diese Mode-Mega-Veranstaltung unfreiwillig einen ganz neuen Dreh bekommen. Die Modeindustrie kämpfte ja schon vor der Pandemie mit Vorwürfen wie fehlende Nachhaltigkeit und unethische Produktion. Jeder will dabei sein, Labels kommen und gehen, die Fashion-Industrie ist an Schnelllebigkeit kaum zu überbieten. Dieses Jahr ist die Fashion Week also anders, jedenfalls ein bisschen nachhaltiger, berichtet Antje Passenheim.
Er ist fast der Einzige, der seine Models vor ein wenig echtem Publikum über den Catwalk schickt. Modedesigner Jason Wu eröffnet die Fashion Week mit einer Hybrid-Show. Außer dem Label Rebecca Minkoff bleiben die anderen auch diesmal digital. Doch was Corona angestoßen hat, war eigentlich längst fällig, sagt der Chef des Verbands amerikanischer Modedesigner Stephen Kolb. Bescheidenheit. Wir haben erkannt, dass der Überkonsum von Shows der Modebranche gar nicht mehr gut getan hat. Die Zeichen stehen auf Nachhaltigkeit. Sie wird den Look der Fashion Week prägen. Nicht nur diesmal. Die Modewelt funktioniert nicht mehr ohne Bewusstsein für den Klimaschutz. Auch bei den Shows, sagt Kolb. Das sind einfache Sachen, zum Beispiel keine ausgedruckten Flyer, keine aufwendigen Bühnendekos, die hinterher auf dem Müll landen. Und dann können wir die digitalen Plattformen nutzen, um den Reiseverkehr zu minimieren. Kolbs Verband hat die Fashion Week lange organisiert, früher in großen Zelten, nun unter einem digitalen Dach. Die Catwalks dieser Fashion Week laufen über die Plattform 360. Amerikanische Designer haben dort ihre Ausstellungsflächen. Jeder Besucher sitzt in erster Reihe an Laufstegen bei Fotoshootings oder an einem der vielen Fotobücher. Viel demokratischer als die herkömmliche Fashion Week sei das. Wir haben Designer wie Michael Kors, der letztes Jahr seine Kollektion mit einem Film präsentiert hat, einer wunderbaren Ode an New York. Er hat das Budget dafür. In der Mitte gibt es Labels, die ihre Shows im Livestream zeigen. Am anderen Ende des Spektrums ist die kleine, noch unbekannte Firma. Die kann ihre Kleidung einfach von Freunden vorführen lassen und ein Fotobuch auf die Plattform stellen. Modedesignerin Erin Beatty begeistert das. Kurz vor der Pandemie startete sie ihr nachhaltiges Label Rentrage. Natürlich vermisse ich die Fashion Week mit Kontakten und Gesprächen, aber das Gute an dieser digitalen Form ist einfach, dass wirklich jeder Zugang hat und dass viele zum Umdenken gezwungen würden. Beatty hatte bereits ein Modelabel. Dann dachte sie darüber nach, wie viel Müll sie mit ihren Kleidern erzeugt hat und konnte nicht anders. Was mir als das Nachhaltigste, aber auch als das Kreativste erschien, war, einfach alte Kleider und Materialien zu nehmen und daraus was Neues zu machen. Jeder Knopf, jeder Reißverschluss in Beattys femininen Patchwork-Stücken soll möglichst recycelt sein. Erin Beatty hofft, dass sie auch einige Kollegen inspirieren kann. Zum Runterfahren im viel zu hochtourigen Geschäft. Es zwingt uns Designer zum Produzieren und Produzieren und Produzieren und wir sind an einem Punkt, an dem die Konsumenten nicht mehr so viel konsumieren können und sollten. Trotzdem hofft Beatty auf eine große Fashion Week. Ob es allerdings die Show gibt, über die alle reden, sie wisse es nicht.
Will there be like grand successes, the shows that everyone's talking about? I'm not sure.
Kaum, dass wir gemerkt haben, dass es dieses Jahr keinen Fasching gegeben hat, schwupps, sind wir schon in der Fastenzeit. Aber jetzt Fasten? In der Pandemie? Es gibt gute Gründe dafür, aber auch gute Gründe dagegen. Dominik Bartoschek und Susanne Henn.
Na klar, so ein Corona-Lockdown ist eine prima Ausrede für fast alles. Kantine geschlossen, wird halt Junkfood ins Homeoffice bestellt. Kinos zu, werden halt Serien gestreamt, notfalls stundenlang. Das Leben insgesamt so anstrengend, na gut, gibt's halt täglich ein Glas Rotwein zur Entspannung. Fasten? Nein, bitte nicht jetzt. Alles irgendwie nachvollziehbar, finde ich. Zumindest, wenn es um ein paar Wochen ginge, um eine echte Ausnahmesituation. Aber ganz ehrlich, das ist Corona doch schon längst nicht mehr. Ein Jahr lang dauert diese Pandemie bei uns jetzt schon, Ende offen. Corona ist längst Alltag geworden. Und deswegen halte ich Corona für keine gute Ausrede, um aufs Fasten zu verzichten. Denn in den letzten Monaten haben sich ziemlich viele schlechte Angewohnheiten in unseren Corona-Alltag eingeschlichen. Und beim Fasten geht es ja genau darum, Alltagsgewohnheiten mal kritisch zu hinterfragen. Ich will es deshalb auch in diesem Jahr wieder versuchen mit dem Fasten und werde während der kommenden Wochen auf Alkohol verzichten, trotz Corona und auch ein bisschen wegen Corona. Denn wann könnte es wichtiger sein, seinem Körper und seinem Geist etwas Gutes zu tun, als gerade jetzt?
Im Prinzip finde ich es richtig, ja sogar wichtig, mal auf etwas zu verzichten, was im Alltag zur Gewohnheit geworden ist. Auf Alkohol, Süßigkeiten, Handy, Fleisch, was auch immer. Aber seit einem Jahr verzichten wir doch schon genug. Auf Treffen mit Freunden, auf Sport und Musik mit anderen, auf Kino und Theater, auf so ziemlich alles, was Freizeit ausmacht. Wir haben schon im letzten Jahr auf Ostern und Weihnachten im größeren Kreis verzichtet und auch für dieses Osternfest sieht's nicht wirklich gut aus. Das ist alles notwendig, aber so wahnsinnig viele Alltagsfreuden sind im Corona-Alltag nicht geblieben. Und darauf soll ich jetzt auch noch verzichten? Auf das Glas Wein am Wochenende, die Schokolade zwischendurch, die ausführlichen Videotelefonate übers Handy mit Freunden? Ganz ehrlich, dazu habe ich in diesem Jahr keine Lust. Dann ist die schlechte Laune vorprogrammiert und das kann weder für den Familienfrieden noch für mich wirklich gut sein. Deshalb habe ich mich entschieden, ich verzichte dieses Jahr aufs Fasten.
Und damit endet diese Ausgabe von Global, das Umweltmagazin in SWR aktuell. Mein Name ist Elke Klingenschmidt. Tschüss und danke fürs Zuhören.